Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Hallo zusammen, hier sind wieder
Sarah
und Marianne. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Heute nicht nur mit einer Autorin. Also ich habe ja letztes Mal ein Zitat von einer Autorin vorgelesen, aber es ist tatsächlich so, dass wir es heute mit drei Autorinnen zu tun haben, weil die sich auch einfach gar nicht voneinander eigentlich losgelöst betrachten lassen können. Und zwar geht es heute um die Bronte-Schwestern.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf deine Vorstellung und auf unser Gespräch.
Ich würde am Anfang das Zitat einfach nochmal vorlesen. Und zwar hat das die Charlotte Bronte gesagt. Das ist die älteste der Bronte-Schwestern. Also wenn man das jetzt auf das Schriftstellerische bezieht. Ich komme gleich nochmal dazu, was die Familie als solche angeht. Und die Charlotte hat gesagt, weder Herkunft noch Geschlecht setzen dem Genie Grenzen. Und dann habe ich eigentlich auch noch ein zweites Zitat gefunden, was ich sehr gut von ihr fand. Und das war, beim Schreiben kann man nicht immer daran denken, was elegant und charmant und weiblich ist. Und das bezieht sich halt schon auf ihre Tätigkeit als Schriftstellerin, wo sie auch schon unter ihrem Namen verlegt hat und halt dementsprechend auch schon besprochen worden ist. Wir haben ja schon einmal darüber geredet, wie die Literatur von Frauen besprochen wird. Und da hatte ich ja damals die Emily Bronte als Beispiel genannt, die unter dem Namen Alice Bell verlegt hat oder verlegt worden ist. Und ich weiß mittlerweile auch, wie es zu diesem Pseudonym kam. Das habe ich mich ja damals gefragt. Also klar, ich habe mich vor allem gefragt, wie es zu dem Namen Bell kam. Das ist jetzt daraus aus der Recherche auch nicht hervorgegangen. Ich glaube, das haben sie sich in dem Sinne wirklich einfach überlegt. Aber es sind tatsächlich bei allen drei Schwestern immer die Anfangsbuchstaben. Charlotte Bronte. Ne, Charlotte Bronte hat. Oh. Charlotte Bronte hat unter Cora Bell verlegt. Emily Bronte wurde unter Alice Bell verlegt und Anne Bronte unter Acton Bell. So. Und das sind die Namen, die sie halt dann später gewählt haben. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Beginnen wir ganz am Anfang. Schauen wir doch erstmal, in welcher Zeit wir uns befinden. Und zwar befinden wir uns im viktorianischen Zeitalter, zur Zeit der industriellen Revolution in England. Und das gilt ja als Zeitalter des Wandels, da es neben dem industriellen Fortschritt auch politische, soziale Reformen gab, die der Arbeiterklasse mehr Rechte und Privilegien einräumten. Aber es gab auch die sogenannte Debatte um die Woman Questions, also die Frauenfrage, die sich damit beschäftigt, was die Forderungen nach Verwirklichung und Gleichberechtigung von Frauen angeht. Naja, ein bisschen paradox an der Sache ist, dass ja England zu der Zeit von einer Frau regiert worden ist, ne? Königin Victoria, und es aber halt nicht der Fall war, dass Frauen jetzt wirklich schon mehr Rechte hatten. Also die waren praktisch von diesem Fortschritt oder auch diesem großen Wandel zu dieser Zeit mehr oder weniger ausgelassen, ja. Und das wird sich halt auch in dem Lebenslauf der Bronte-Schwestern ganz gut widerspiegeln. Um in diese Geschichte der drei Schwestern einzutauchen, habe ich halt überlegt, wo man da am besten ansetzt. Und ich habe mich dazu entschieden, mit ihrem Vater zu beginnen, einfach aus dem Grund, weil sich da heraus schon diese Affinität zur Literatur ganz gut abzeichnet, weil der da auch einen sehr starken Einfluss auf die drei hatte. Er war Pfarrer und hat den Mädchen halt nicht nur Zugang zur geistlichen Literatur gewährt, sondern auch zu Literatur, die kritisch betrachtet wurde. Also der hat denen auch Zugang zu Literatur von Shakespeare und Byron ermöglicht, was zu der damaligen Zeit schon sehr offenherzig eigentlich ist, weil das Literatur war, die man jetzt nicht unbedingt zu Hause hatte, weil die halt auch als sehr kritisch galt. Und zwar ist es so, dass Patrick Bronte 1777 in England zur Welt kommt. Der ist ein Sohn eines Bauern und der den Namen Bronte oder Prunty, also man findet tatsächlich verschiedene Schreibweisen von diesem Namen, trug und sich später in Anlehnung an Admiral Nelson, der nach seinem Sieg über Napoleon in der Schlacht von Aboukir zum Duke of Bronte ernannt wurde, auch benannt hat. Also es war so eine Art Tribut an diesen, dass er den Namen gewählt hat. Also da musste ich tatsächlich auch ein bisschen recherchieren, bis ich das gefunden habe, weil das habe ich in der Biografie Die Schwestern Bronte nicht direkt gefunden, aber ich glaube du, ne?
Ich bin tatsächlich drüber gestolpert, das war eine Online-Quelle, weil ich mich genau, weil der Name ist ja schon, also Bronte, ne, man denkt sich, hä, sind die französisch, die kommen doch aus Yorkshire und so, ne, man stolpert so ein bisschen drüber, es klingt so vornehm und deshalb musste ich auch da ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, dass der Vater dahinter steckt, dass er in seiner Zeit in Cambridge bei seiner noblen Ausbildung dann eben sich einfach umbenannt hat von Bronte in Bronte, so sozusagen, und ich weiß auch gar nicht genau, ob man das so spricht, aber ich glaube, Bronte hat sich so ein bisschen durchgesetzt, ne?
Genau, ja, ich habe auch Bronte, sagen manche, ne? Und dann habe ich auch noch die anderen Schreibweisen für seinen ursprünglichen Namen, waren unter anderem auch Pantry, also nicht nur Bronte, sondern auch Pantry. Also gab es wirklich die diversesten Sachen, und was bei ihm halt, ja, wie du schon gesagt hast, sehr hervorsticht, ist halt wirklich sein Werdegang. Also er hat sich halt wirklich, ne, wie man heute sagen würde, vom Tellerwäscher zum, ja, angesehenen Mann entwickelt, der dann dieses Pfarramt innehatte. Und so kam es dann auch, dass er zusammen mit seiner Frau Maria Branwell nach Haworth zieht, in die Hochebene von Yorkshire, inmitten der rauen und kalten Landschaft der Hochmoore. Also da hat er halt diese Anstellung als Pfarrer bekommen, und daher sind die dann auch dahin gezogen. Das hatte aber auch zur Folge, dass die jegliche Familie hinter sich gelassen haben. Also es war so, dass Marias Familie halt eher im Süden angesiedelt war, Patricks Familie eher im Westen, und dadurch gab es da halt nicht wirklich einen großen Familienkreis, den sie jetzt um sich hatten. Und es war auch so, dass sie nie wirklich eine enge Bande zu den anderen Dorfbewohnern geknüpft haben. Also es war nicht so, dass man sich nicht leiden konnte. Im Gegenteil, der Patrick war da auch sehr angesehen, aber es ist halt nie eine richtig, ja, eine engere Bindung, was Freundschaften angeht, zum Beispiel auch entstanden. Das hat auch auf die Familie sich ausgewirkt, und genau bevor die da hingezogen sind, haben sie auch schon Kinder gehabt, also die waren da schon da, und das waren schon alle 6, ja genau, wir reden nämlich von 6 Kindern. Also ich würde es mal einfach in Reihenfolge aufzählen, weil die wirklich fast jährlich geboren wurden. Die älteste Tochter, benannt nach der Mutter Maria Bronte, 1814. Die zweite Tochter Elizabeth kommt 1815 zur Welt. Charlottes Geburtstag ist 1816. 1817 Branwell, 1818 Emily und 1820 Anne. Also wirklich im Jahrestakt sind die Kinder zur Welt gekommen. Und was aber damals schon der Fall war, war, dass die Maria Bronte, die Mutter, Zeit ihres Lebens halt nie eine besonders gute gesundheitliche Konstitution hatte. Also die war schon geschwächt, und ich meine, ist jetzt auch nicht schwer vorstellbar bei 6 Geburten, dass es da zu gewissen Problemen kommen kann. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es zu der Zeit auch nicht ungewöhnlich war, dass es Krankheitsfälle gab, vor allem auch aufgrund von Tuberkulose oder Keuchhusten. Und das war dann auch mit der Grund, weswegen es der Mutter nicht wirklich gut ging. Ich möchte an der Stelle noch ein bisschen was zu dem Haus erzählen, wo die Familie hingezogen ist, das Haus in Haworth. Einfach aus dem Grund, weil sich da wirklich sehr viel abgespielt hat, oder beziehungsweise die Schwestern und die ganze Familie da wirklich einen Großteil ihres Lebens verbracht hat, was sie auch sehr geprägt hat. Das Haus, das kann ich jetzt schon sagen, das ist heute ein Museum, und es wird jedes Jahr sehr, sehr stark besucht. In etwa 220.000 Besucher sind das jährlich,
wow, okay,
da vorbeischauen. Und es ist heute so, dass es halt wirklich, naja, wirklich wie so ein eingerichtetes Museum ist. Und man hat dann da so typisch englisch diese Blümchentapete, und man sieht dann natürlich auch ganz viele, ja, Gegenstände, Artefakte aus der Zeit, die den Brontes halt auch gehört haben. Aber zur damaligen Zeit war es so, dass es keine Tapeten an den Wänden gab. Es gab keine Vorhänge an den Wänden, weil der Vater halt auch sehr starke Angst vor Feuer hatte. Und auch wenig Teppich. Und dadurch war es auch immer, hatte dieses Haus auch immer so eine Kälte, also so eine Grundkälte, die da vorgeherrscht hat. Also selbst im Sommer habe ich gelesen, dass das immer auch kalt war. Und dazu kam halt, dass aufgrund von Geldmangel und halt auch dieser puritanischen Lebensweise, die die Eltern gepflegt haben, es wenig Möbel gab und auch Spielzeug zum Beispiel als Luxusgut angesehen wurde. Also die Kinder hatten in dem Sinne kein Spielzeug. Es gab dann nur eine Besonderheit, dass Patrick seinen Kindern einmal so eine Schachtel mit Holzsoldaten geschenkt hat. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir auf die literarischen Werke eingehen, die sich dann auch in den Geschichten der Brontes wiederfinden. Aber in dem Sinne war es eher so, dass die Hochmoore und ja die ganze Landschaft von Haworth eigentlich der Spielplatz für die Kinder war. Ja, wie schon angesprochen, ist es so, dass Maria, die Mutter, den Umzug oder auch das Leben in Haworth nicht gut verkraftet hat. Also sie ist halt krank geworden und stirbt dann auch an Unterleibskrebs. Kurz davor ist halt noch die Tante, also ihre Schwester, mit in das Haus gezogen, um sich um ihre Schwester zu kümmern. Aber es war dann wirklich ein Kampf von 8 Monaten und es muss halt für die Kinder und alle halt auch sehr belastend gewesen sein. Denn ich habe dann auch gelesen, dass die Kinder dann irgendwann so ruhig waren, dass die Kinder auf Zehenspitzen durch das Haus geschlichen sind, um sie nicht zu stören, damit sie wirklich komplett ihre Ruhe hat. Und dem Kampf erliegt sie dann aber und stirbt 1821, so dass dann die älteste Tochter Maria mehr oder weniger auch so eine Mutterrolle übernimmt. Und da passiert es dann schon, dass sie an Ermangelungen, ne, von Spielzeug oder halt auch anderen Tätigkeiten anfängt, ihren Geschwistern Geschichten zu erzählen. Und die hat sie halt aus Zeitungsartikeln oder auch aus Patricks Büchern und hat dann zum Beispiel so Themen wie die napoleonischen Kriege, die Luditenaufstände oder auch jegliche Themen der Tagespolitik in Abenteuergeschichten verwandelt, die so kindertauglich aufbereitet. Und das hat natürlich schon die ersten Effekte gehabt auf die Geschwister. Und 1824 ist es so, dass die älteren Bronte-Mädchen Maria und Elisabeth in die Internatsschule nach Covent Bridge kommen, die später auch Charlotte und Emily besuchen werden. Und hier werden die Mädchen unterrichtet, um dann in den Schoß der Familie zurückzukehren. Oder wenn sie eine Anstellung als Gouvernante anstrebten, wurden sie gegen einen Aufpreis auch in Französisch, Musik und Zeichnen unterrichtet. Hier ist es aber allerdings auch so, dass Charlotte diese Erlebnisse in Covent Bridge, da werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auch verarbeiten muss. Also da sind Sachen passiert, die sie Zeit ihres Lebens traumatisieren. Und das wird sie halt in ihrem bekanntesten und auch erfolgreichsten Werk Jane Eyre entsprechend einbinden. Und da lese ich jetzt mal ein Zitat vor, was das halt ganz gut wiedergibt. Und zwar, kein Zweifel, eine mehr als liebliche Landschaft, ob aber auch eine der Gesundheit zuträgliche, ist die andere Frage. Dieses enge, vom Wald umschlossene Tal war ein Nebelloch und damit eine Brutstätte für durch den Nebel hervorgerufene Pestilenzen. Ja, und so bitter wie das klingt, war es dann tatsächlich auch. Also Covent Bridge war alles andere als ein fürsorglicher, schöner Ort zum Lernen. Die Schlafsäle waren kalt. Es gab zu wenig zu essen, also es gab meistens nur ein mageres Frühstück. Also ich kann an der Stelle nur empfehlen, lest euch wirklich die Biografie durch. Ich habe insgesamt 4 Bücher recherchiert, die das wirklich sehr gut wiedergeben, das Leben der Bronte-Schwestern, vor allem auch das von Charlotte, weil sie ja schon federführend war, was auch später die Veröffentlichungen angeht. Und gerade in dem Werk Die Schwestern Bronte, erschien im Inselverlag. Und was auch sehr, sehr gut das Leben wiedergibt, ist das Buch von Katharina Pink, Charlotte Bronte zwischen Anpassung und Rebellion. Eine Biografie erschien bei Lambert und Schneider, also kann ich wirklich sehr empfehlen. Die Literatur findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes und da ist dieses Leben halt sehr gut beschrieben. Also auch der Schuldirektor wird entsprechend dann in Jane Eyre thematisiert und dargestellt. Und wir reden halt hier dann auch von arg schlechten Umständen.
Ja, also auch einfach, das war ja damals üblich, beziehungsweise ist ja heute undenkbar, die Kinder so zu züchtigen und zu bestrafen, ne? Für so kleine Sachen, die Kindern eben passieren. Da fällt mal was vom Tisch oder so. Und dann, ja, gibt's direkt eine Prügelstrafe oder das Kind wird irgendwie gedemütigt, muss sich auf den Stuhl stellen oder sowas, ne? Oder es gibt eine ganz lange Predigt oder nichts zu essen. Also schreckliche Zustände für ein Kind, ja, was halt überhaupt kein Kind sein darf, so, ne? Und ja, wenn ich an sowas denke, dann denke ich auch immer, okay, Angst ist ja das, was einen völlig blockiert, wenn man was lernen will, ne? Also von ganz vielen Faktoren her einfach ein ganz schreckliche Lernumgebung oder ja Institution, ne, in die Geschwister da gesteckt worden sind, ja.
Genau, und gerade für die Geschwister Bronte war das halt nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die das ja von zu Hause gar nicht kannten. Die haben ja da sehr, gerade nach dem Tod der Mutter, selbstbestimmt gelebt und hatten auch schon sehr früh zum Beispiel Zugang zur Literatur. Und da wurden sie halt wirklich, wie du sagst, gezüchtigt. Und dadurch ist es dann auch passiert, dass die zwei älteren Schwestern relativ kurz nacheinander starben, also die Maria und die Elisabeth, weil die halt wirklich in diesem Internat krank geworden sind. Es ist bei allen so, dass die halt, naja, schon eher nach ihrer Mutter schlagen und, naja, eine schwächliche gesundheitliche Konstitution haben, aufweisen. Und bei den beiden war es so, dass die gerade einen Keuchhusten überstanden hatten und dann halt wieder zurückgeschickt wurden oder da wieder ankamen und das dann einfach nicht geschafft haben. Ja, also ich habe verschiedene Quellen gelesen. Es war wohl die Tuberkulose und das ist genau das, was dann halt auch in Jane Eyre verarbeitet wird. Und als der Vater das dann mitgekriegt hat, hat er dann halt auch Charlotte und Emily zurückgeholt. Das war dann halt so, dass die nach Hause gekommen sind und von da an zu Hause unterrichtet worden sind. Der Vater hat Charlotte und Emily in Geografie, Geschichte, Literatur und Mathematik unterrichtet und die Tante in Französisch und Handarbeit. 1825 bis 1831 ist es dann so, dass die vier verbleibenden Bronte-Geschwister, wir reden hier von vieren, weil da auch Bruder Branwell mit dazu gehört, ihre Schreibtätigkeit beginnen. Und da sind sie ja noch wirklich Kinder. Und da beginnen sie, ihre Fantasiereiche aufzubauen. Und diese nennen sich Angria und Gondal, also das war praktisch noch fast 100 Jahre vor einem J.R.R. Tolkien, der Mittelerde erschaffen hat, gab es schon Fantasiereiche, die auch schriftlich festgehalten wurden, beziehungsweise in denen am Anfang sogar historische Figuren eine Rolle gespielt haben bei den Kindern, weil die das ja so aus ihren Erzählungen kannten. Ne? Die haben praktisch das genommen, was ihnen erzählt worden ist. Und dann war es aber später so, dass sie mehr und mehr Fantasie Gestalten sich ausgedacht haben. Also da war natürlich dann auch immer ein Bezug zu real existierenden Personen da, aber die Namen wurden jetzt nicht eins zu eins übernommen, was am Anfang tatsächlich der Fall war. Und das fand ich unheimlich bemerkenswert, dass Kinder dann, wie gesagt, also schon diese Geschichte mit den napoleonischen Kriegen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da im Entferntesten auch nur gewusst hätte, was es ist, so mit 9. Ja. Also, ja, was die einfach aus dem, was sie hatten, gemacht haben. Also es ist unfassbar und spannend und ich musste mich beim Recherchieren wirklich auch zusammenreißen, dass ich mich da nicht in diesen Details zu sehr festklammere oder ich musste halt wirklich ganz explizit schauen, was ich jetzt hier erzähle, weil es so viele spannende Sachen gibt, was die gemacht haben. Und obwohl sie halt wirklich in diesem kargen Haus gelebt haben, umgeben von dieser kalten, von manchen Autoren später auch beschriebenen hässlichen Landschaft, ja, in dieser Hochmoore. Und was ja heute auch ist, also heute ist, also ich hätte natürlich jetzt auch übelst Lust, mir dieses Museum anzugucken, ne? Und da wurde halt auch geschrieben, ja, das ist heute natürlich alles total schön hergerichtet, guckst da auch, wenn du da drinnen stehst, dann schön auf so eine Eibe, ne, hast da so einen Park, aber damals war da halt ein überfüllter Friedhof. Und was die sanitären Anlagen und überhaupt das ganze Abwasser angeht, da müssen wir ja nicht von sprechen. Diese Voraussetzungen halt waren einfach nicht wirklich tragbar, um da ein gesund, also wirklich ein gesundes Leben führen, ja, zu können. Also die waren wirklich immer dieser ständigen Bedrohung von Krankheit ausgesetzt. Und das dann auch wirklich so zu verarbeiten, war wirklich, also auch das Beste, finde ich, was man machen konnte. Weil das macht ja auch was mit deiner Psyche, ne? Ja. Also ich finde immer, also ich habe sogar mal gelesen, dass wenn du liest, dass ein Buch liest, wo du dich dann auch bei entspannst und so dieses, so ein Glücksgefühl hat, wenn es ne, ein schönes Buch, gutes Buch ist, dass man halt denselben Effekt hat, als wenn man meditieren würde.
Mhm, okay, ja.
So, und da war ich sehr glücklich, weil ich habe tatsächlich ein Problem mit Meditation. mir fällt es tatsächlich wirklich schwer, dann so abzuschalten. Ja, und habe das dann aber auch mal versucht zu reflektieren, wie es mir nach dem Lesen direkt geht und darüber nachgedacht. Und es ist tatsächlich so, man hat immer so eine, ja, so eine kleine Glückseligkeit, wenn man fertig ist oder ein Buch beendet hat oder einfach auch ein Kapitel und sich die Zeit für sich selbst genommen hat. Und daher finde ich das so bemerkenswert, wie die das damals einfach schon geschafft haben.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Also das, was du jetzt gerade sagst mit dem Meditation, dass der Effekt ähnlich ist, kann ich so auch echt nachempfinden, weil das ist einerseits dieses Schöne, was du sagst, man verbringt Zeit mit sich selbst, in der Ruhe ist, die man selbst gestaltet und zwar im Kopf gestaltet für sich. Und man mutet sich selbst so seine eigene Zeit zu, ne? In welcher Zeit lese ich? Wie stelle ich mir das vor? Stelle ich mir auch die grausamen, schlimmen Sachen vor? Oder lese ich da weiter im Kopf oder so, ne? Und hinterher hat man eben, ja, dieses ruhige, stille Erlebnis für sich gehabt. Man war, ja, und man ist aber nicht durch verschiedene, also das geht mir oft, zum Beispiel, wenn ich einen Film gucke oder so, kann ich jetzt nicht so entspannen oder abschalten wie bei einem Buch, weil du wirst ja trotzdem mit Sinnesreizen einfach bombardiert in dem Moment so, ne? Klar, das fesselt dich auch, das holt dich aus dem Alltag, das lenkt dich ab, aber das kann einfach ein Buch und diesen Effekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, dieses Meditative absolut nicht ersetzen, einfach durch die Reize, denen man da ausgesetzt ist. Ne? Also es ist für mich auch ein kompletter Unterschied, kann ich total nachvollziehen. Und um nochmal zurückzukommen zu den Fantasiewelten, Angria und Gondel, die Geschwister sich geschaffen haben, das fand ich auch total faszinierend. Und ich finde es plausibel, dass sie das gerade deshalb so gemacht haben. Das war eben eine Möglichkeit für sie, eigene Fantasiereiche zu schaffen, sich da total auszuleben, alles das, was ihnen eigentlich so im tätigen Leben, im aktiven Leben, sage ich mal, verwehrt geblieben ist, weil es einfach nicht möglich war. Da war eben dann der Fantasie waren da keine Grenzen gesetzt, ne? Oder dem Geist, so wie in dem Zitat, was du gebracht hast von Charlotte Bronte, dem Geist waren hier einfach keine Grenzen gesetzt. Und dass die Geschwister das so ausgelebt haben, und wirklich ganze, ja, diese zwei Universen geschaffen haben, ne? Das fand ich auch mega spannend, fand ich total spannend. Und ich habe mich auch gefreut, dass in dem Buch Die Schwestern Bronte, was du vorhin angesprochen hast, schon aus dem Inselverlag, dass da auch Abbildungen drin waren. Also Zeichnungen von den Geschwistern, die verschiedenen Charaktere zeigen oder verschiedene Szenen aus diesen Fantasiewelten. Das fand ich auf jeden Fall extrem spannend auch, ja.
Ja, weil die haben das ja damals nicht auch nur aufgeschrieben, sondern die haben ja richtig auch Theaterstücke gespielt. Also die haben das ja wirklich mit Regie und einer hat dann praktisch Produzent gemacht, die anderen haben es gespielt und die haben das genutzt, was sie da hatten, ihre Fantasie. Und das ist einfach ja so inspirierend und ergreifend auch schon zu der Zeit, ne? Weil das waren, wir müssen immer noch überlegen, das waren Kinder, ja. Auf ein Kind will ich an der Stelle nochmal gesondert eingehen und das ist Branwell. Der hat 1829 das berühmte Gruppenbild gemalt, was man auch, denke ich, am meisten kennt oder was am bekanntesten ist. Und das findet sich auf der eben angesprochenen Biografie als Cover auch wieder. Und da ist es so, dass da eigentlich nicht nur die drei Schwestern drauf sind. Kann ich auch mal sagen, wer da wer ist. Und zwar ganz links sieht man Anne. Dann kommt Emily und ganz rechts ist Charlotte zu sehen. Und zwischen Charlotte und Emily ist halt so eine Art gelbe Säule. Und das war eigentlich auch Branwell, aber der hat sich da halt selbst später wieder übermalt. Ich kann gar nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht lag es auch an den familiären Problemen, die sich durch seinen Charakter und seine Person ergeben haben, dass das vielleicht auch einfach ein Anstoß war, der vielleicht auch von seinem Vater oder den Geschwistern kam, weil es war so, dass von ihm halt gefordert war oder an ihn die Erwartung gestellt wurde, dass er als Künstler oder auch Schriftsteller Fuß fasst. Und das hat er halt Zeit seines Lebens nicht geschafft. Also da gibt es verschiedene Episoden, wie er ein Atelier eröffnet, wie er sich als Schriftsteller versucht, wie er als Lehrer angestellt wird. Und alles endet immer damit, dass er entweder den Job schmeißt oder halt aufgrund seiner Verhaltensweisen, die sich auch durch seine Trinksucht sehr äußern, ja, immer wieder zerschlagen. Und daher ist es auch so, dass das Verhältnis der Geschwister darunter halt auch gelitten hat. Er hat vor allem eine engere Bindung zu Charlotte gehabt. Mit der hat er sich eigentlich noch, sage ich mal so, am besten verstanden. Die haben sich auch künstlerisch beide unterstützt. Aber seine Trunksucht wurde am Ende halt so schlimm, dass es auch da eigentlich immer mehr zu Zerwürfnissen kam. Und vor allem auch Anne, das in ihrem Roman Die Herrin von Whitefell Hall verarbeitet hat. In der Geschichte von Anne Bronte, die ist ja am wenigsten bekannt von den drei Bronte-Schwestern, ist es so, dass in diesem Roman die Heldin Helen Lawrence unter den Eskapaden und dem Fehlverhalten ihres alkohol- und vergnügungssüchtigen Ehemanns zu leiden hat und das halt so sehr, dass sie halt wirklich Reißaus nimmt und vor diesem flüchtet und sich dann unter falschen Namen in Whitefell Hall niederlässt. Dazu gibt's auch, also wer sich damit mal beschäftigen will, kann, sollte natürlich das Buch lesen. Aber es gibt auch für die fernsehaffinen Menschen eine BBC-Miniserie, die man sich dazu anschauen kann. Genau, und da wird halt immer davon ausgegangen, dass sie als Grundlage das Verhalten ihres Bruders genommen hat.
Ja, bei dem Bild mit den drei Geschwistern, eigentlich vier, das fand ich auch ganz spannend. Das habe ich mir länger angeguckt hier auf dem Buchcover. Es wirkt für mich so, weil du sagtest, es sieht jetzt so aus wie eine Lichtsäule und so, ne? Mhm. Da, wo jetzt sozusagen der leere Platz ist zwischen Emily und Charlotte. Ich könnte mir vorstellen, dass das, ja, dass er das mit Chemikalien, Terpentin oder so hat man, glaube ich, zum Malen früher genommen, ne, bei so Ölgemälden, dass er da drüber gegangen ist in einem Anflug von Impulsivität und das hier einfach so ausgewischt hat, ne. Deshalb ist hier so ein Rest helle Farbe noch zu sehen von dem dunklen Hintergrund. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen und passt irgendwie auch so zu dem Bild, was ich von ihm habe, gebildet durch die Sachen, die ich über ihn gelesen habe, dass er, ja, seinen Platz irgendwie nicht so richtig gefunden hat. Ne? Er hatte so den Weg im Kopf, den er gerne gehen würde im Leben, hat es aber nicht geschafft. Und wie du dann sagst, er hat sich total im Alkohol und später auch Opium dann verloren. Und das hat in meinem Kopf irgendwie gut zusammengepasst. Ich hatte dann direkt so ein Bild vor Augen, wie er dann in so einem Wahn so einen Lappen mit Terpentin nimmt und sich dann aus diesem Familienporträt rauswischt. So, vielleicht hat es auch, vielleicht hat er auch gedacht, er hat keinen Bezug mehr zu den Schwestern oder er fühlt sich nicht mehr zugehörig. Aber ja, für mich hat das irgendwie einen Sinn ergeben, dass er so in seinem Selbsthass irgendwie verstrickt war und da in so einem Rausch das ausgewischt hat, konnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Effekt für das Bild, ja. Kann man viel reininterpretieren.
Total interessanter Ansatz, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber kann natürlich, ja, absolut Sinn ergeben. Also,
wer weiß, klar. Wer weiß.
Ja, aber ne, ja, krass. Nee, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das auch so sein kann. Ich muss das Bild nachher nochmal genau angucken. Genau, wo wir gerade auch bei Branwell sind, würde ich auch gern mal kurz über die Verfilmung sprechen. Es gibt unzählige Verfilmungen zu den Werken der Bronte-Schwestern. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, allein Jane Eyre wurde 28 Mal verfilmt.
Wow.
Und ja, es gibt Verfilmung über das Leben auch der Bronte-Schwestern. Und diesmal war es so, dass wir uns zwei verschiedene angeguckt haben.
Ich bin auf eine gestolpert oder über eine Verfilmung gestolpert, die Schwestern Bronte, eine französische Verfilmung von 1979. Und dann dachte ich, ach ja, schaue ich mal rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre das jetzt nicht die Autorin Charlotte Bronte gewesen, die du vorgeschlagen hast, Marianne, hätte ich mich damit wahrscheinlich nicht so beschäftigt, weil mir die Zeit einfach sehr fern ist, diese viktorianische, strenge Zeit mit Krankheiten, Nebel und Korsetts. Aber ich dachte, ach, französische Verfilmung, schön, schaue ich mir mal an. Ja, hat mir gut gefallen. Ich war dann doch recht schnell gebannt, auch wenn die sich sehr viel Zeit lässt und ja, viele Sachen irgendwie so dargestellt werden, wie man das heute in Verfilmung sicherlich nicht mehr macht. Es war so ein bisschen wie eine Theaterverfilmung, was mir dann im Endeffekt ganz gut gefallen hat. Das ist so Theaterstil, so verschiedene Szenen und so und wirklich viel Zeit gelassen. Und auffällig fand ich aber auch, dass der Branwell sehr viel Platz bekommen hat. Also für mich war jetzt zum Beispiel neu, dass es vier Geschwister waren. Man kennt ja dann doch Emily und Charlotte eher noch, ne? Aber dass es vier Geschwister waren, dass es noch eine kleine Schwester gab, Anne, und auch einen Bruder, und dass alle vier literarisch aktiv waren, das wusste ich so noch nicht. Und das wird im Film tatsächlich ganz gut gezeigt, obwohl Branwell tatsächlich sehr viel Platz einnimmt.
Ja, das ist auch das, wo wir ja schon mitbekommen haben, was bei uns, bei den Verfilmungen, die wir uns angeschaut haben, deckungsgleich ist. Weil ich habe mir die Verfilmung von 2018 angeguckt. Die kann ich tatsächlich an der Stelle ganz gut empfehlen zum Einstieg, wenn man sich ein Leben einfach zu dieser Zeit mal zu Gemüte führen will und mal schauen will, unter welchen Umständen die gelebt haben, mit was für Herausforderungen die zu kämpfen hatten. Aber was mich an der Stelle, weil ich meine, die Filme heißen Die Geschwister Bronte, ja, oder Die Schwestern. Die Schwestern, das heißt, der heißt ja nicht Die Geschwister Bronte, sondern es heißt Die Schwestern Bronte.
Ja, ja.
Und da habe ich mich auch gefragt, warum jetzt die ganze Zeit der, ne? Also ich hätte gerne auch, wie wir das schon mal thematisiert hatten, auch bei Colette, ein bisschen mehr über die Literatur noch erfahren. Also, weil das ist ja das, was die wirklich komplett eigentlich beschäftigt hat, Zeit ihres Lebens. Nicht nur, dass sie veröffentlicht werden wollten, sondern das war ja auch wirklich was ihr Leben ausgemacht hat, schon von Kindesbeinen an. Und da wird halt so stark auf diese Trunksucht von ihm eingegangen, wo ich mir wirklich bei vielen Szenen dann irgendwann dachte, ja, ich hab's jetzt verstanden. Der kommt nicht auf sein Leben klar.
Ja, ja.
Jetzt bitte weiter, ja. Und das war mir dann ein bisschen too much, aber prinzipiell für einen Überblick, um sich dann genussvoll wirklich dieser sehr guten Biografie, die da erschienen ist im Inselverlag, zu widmen oder dem Buch, was ich vorhin auch angesprochen hatte, wo es vorrangig über Charlotte geht, zu widmen, ist das sicherlich ein Einschalten wert.
Ja, absolut. Also ich fand es auch ganz schön, einfach sich mal anzugucken, wie die Charaktere der Geschwister, nicht nur Schwestern, dargestellt werden. Das fand ich gut. Tatsächlich war ein ganz guter Einblick. Zum Beispiel Emily, die Naturverbundene, die sich dann in Hosen schwingt und stundenlang durchs Moor wandert und dann getadelt wird von der Tante, wie sie in diesen Männerkleidern schlammig nach Hause kommt und so. Und sie einfach diese Naturverbundene ist, die sich halt nicht drum schert und dann halt sagt, in Kleidern kommt sie einfach nicht sehr weit und sie will da ihre Wanderung im Moor machen und über die Heide gehen. Das fand ich irgendwie auch total schön zu sehen. Und also als eher karge Landschaft und kalt und Stein und ständig Wind und Regen und alles grau, das kommt natürlich im Film so in der Atmosphäre auch sehr gut rüber, fand ich, genau.
Ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal was zu sagen, weil auch da habe ich ein sehr gutes Buch gefunden. Das heißt, Das andere Gesicht der Emily Bronte, eine Biografie aus der Sicht des 21. Jahrhunderts. Da werde ich nachher ein kleines Zitat bringen, was ich auch sehr gut fand, wo das genau, finde ich, so rüberkommt, ne? Und was sich ja auch in ihrem Buch Sturmhöhe sehr gut widerspiegelt. Und sie wird ja auch, sage ich mal, am exzentrischsten beschrieben. Also ne, mit dem stürmischsten, im wahrsten Sinne des Wortes, stürmischsten Charakter. Genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr noch in die Literatur. Es ist so, dass im Oktober 1845 die Bronte-Schwestern beschließen, ihre Gedichte zu veröffentlichen und beginnen auch mit ihren ersten Romanen. Also es ging wirklich mit Tagebuch, Einträgen und Gedichten los. Und da sieht man verschiedenste Bilder, könnt ihr im Internet finden oder natürlich auch in den Biografien, wie klein die geschrieben haben. Und ich habe am Anfang gedacht, gut, es gab kein Papier, ne, das war ja auch was sehr Kostbares damals, hat sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber schaut euch wirklich mal diese Seiten an, die sind bis aufs Letzte gefüllt, also wirklich mit kleinster Schrift und das war aber auch so gewollt. Und die haben ja gerade am Anfang wie ihre Bücher selber hergestellt, ne, und da gibt's jetzt, das war für mich auch mit ein Anlass, die Schwestern jetzt zu besprechen. Ich glaube, im April diesen Jahres wurde halt ein wiederentdecktes kleines Mini-Tagebuch, also wirklich Mini-Größe. Ich glaube, das ist, weiß nicht, so fingerlang. Gut, ich habe große Hände. Von Charlotte Bronte für mehrere Millionen verkauft und das ist unglaublich, weil sie hat dann halt wirklich auch den ganzen Schriftzug, also auch entsprechend ausstaffiert, also richtig so mit so einem Rahmen gemalt und ja, wie man das heute kennt, wenn man die Bücher aufschlägt und mal so wie so eine Überschrift und dann nochmal ein kleines Signum darunter gemacht und also wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und als die drei sich dann dazu entschließen, ihre Gedichte und dann später auch Romane zu veröffentlichen, entschließen sie sich auch dazu, Pseudonyme zu verwenden. Einfach, weil sie damals schon wussten, dass Männer eine größere Chance haben, veröffentlicht zu werden. Und so erscheinen ihre ersten Werke unter dem Pseudonym Acton, Alice und Currabell. Das als erstes beim Verlag Aylott, Jones und das auch auf Kosten der Autorinnen. Also die haben ihre Gedichte wirklich, ne, wie man das heute auch kennt, was manche machen, in einem Zuschussverlag veröffentlicht und haben da ihre letzten Ersparnisse zusammengekratzt, um ihre Gedichte rauszubringen und haben dann wirklich, ja, ganz klassisch, wie es heute auch noch ist, angefangen, ihre Sachen an die Verlage zu senden, haben sich eine Verlagsliste zusenden lassen aus London und haben dann ihre Manuskripte an die Verlage gesandt, diese Liste abgearbeitet und natürlich auch entsprechend Absagen kassiert, bis es dann halt geklappt hat. Und so ist es so, dass 1847 erscheint dann Jane Eyre im Verlag Smith and Elder in London und unter dem Pseudonym von Charlotte Corabel. Und da ist es halt schon so, dass viele Buchrezensenten verwirrt sind, weil sie den Roman nicht so richtig einordnen können, weil es da einfach Textstellen gibt, wo sie davon ausgehen, das kann eigentlich nur eine Frau geschrieben haben. Weil es zum Beispiel in Jane Eyre so ist, dass da beschrieben wird, wie man einen Gardinenring richtig befestigt. Dann habe ich gesagt, das kann doch eigentlich nur eine Frau wissen. Aber dann wird auch gesagt, naja, eine Frau kann das ja gar nicht schreiben, weil das ist ja einfach zu unanständig. Ja, das geht ja so nicht. Und das fand ich ja dann auch schon ziemlich interessant, weil so, das war mir so auch noch nicht bewusst, dass es damals halt schon diese Zweifel eigentlich schon gab, ne? Und es war aber tatsächlich so, dass dann gesagt wurde, nee, das war bestimmt keine Frau, weil es ist ja viel zu unkonventionell und auch viel zu brutal und das geht gar nicht. Später war es dann aber tatsächlich so, als das Geheimnis gelüftet wurde, dass es ja nicht so war, dass alle dann die drei Schwestern gleich gesehen haben. Und als sie dann im Verlag mal vorstellig wurden, war fast wie so eine Art Enttäuschung zu bemerken, weil die sich natürlich dann so eine, ja, Emanzen, ganz stark und unkonventionell und ja, mit dem entsprechenden Auftritt vorgestellt hatten, was aber gar nicht der Fall war, weil gerade Charlotte war Zeit ihres Lebens von sehr kleiner Gestalt und sehr zierlich. Und auch die anderen trugen diese Leidenschaft und dieses ganz Aufbrausende komplett in sich. Ja.
Ja, das finde ich auch total spannend, dass das innerlich eher war, ne? Also du hast das vorhin kurz erwähnt, der Untertitel von der Biografie, die du gelesen hast, war irgendwie zwischen Anpassung und Rebellion oder so. Ist das richtig? Weil ich finde, das passt halt total gut. Also es war dann eher genau. So eine Rebellion im Geiste, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch, wenn wir jetzt auf die Sturmhöhe von Emily Bronte zu sprechen kommen, was 1847 erschien, war es ja so, dass das Buch ja am kritischsten beäugt worden ist. Also, ne, wir sind immer noch dabei, Entschuldigung, das ist damals natürlich noch unter dem Pseudonym erschienen, also Alice Bell, aber hat da schon für Furore gesorgt. Und von Anne ist das Buch Agnes Grey erschienen, das ist tatsächlich nie ins Deutsche übersetzt worden und ist mittlerweile vergriffen. Das hat einfach den Hintergrund, so wie ich das erfahren habe, dass die Bronte-Schwestern so bis in die 60er Jahre in Deutschland wirklich gar nicht bekannt waren. So, dass die da eigentlich erst entdeckt worden sind. Und daher, ja, da gar nicht jetzt das Interesse so da war und bei uns dann wirklich hauptsächlich Jane Eyre und Wuthering Heights beziehungsweise Sturmhöhe große Bekanntheit erlangten. Zu dieser Naturverliebtheit, die du vorhin schon angesprochen hast, die hat mich auch sehr beeindruckt. Und wenn wir jetzt nochmal auf Charlotte schauen und wie die ihre Schwester Emily wahrgenommen hat und was die auch über sie gesagt hat, dann geht das, glaube ich, ganz gut einher mit dem, was du eben auch angesprochen hast. Und zwar hat sie über Emily gesagt: Meine Schwester Emily liebte die Moore. Blumen heller als die Rose blühten in der schwärzesten Heide für sie. Aus einer düsteren Mulde an einem belebten Abhang konnte ihre Vorstellung einen Eden machen. Sie fand in der öden Einsamkeit viele und geliebte Freuden. Und die nicht unbedeutendste und meistgeliebte war die Freiheit.
Ach, schön.
Genau, und dazu gibt's auch noch ein sehr schönes Gedicht. Wie gesagt, ich wollte es erst noch vorlesen, aber ich lasse es jetzt wirklich mal aus Zeitgründen weg, weil wir schon wieder ganz schön weit sind. Lest euch das sehr gerne durch. Wie gesagt, das andere Gesicht der Emily Bronte. Da findet ihr viele Zitate von den Schwestern, aber auch die Gedichte, weil die sind ja auch überhaupt nicht weiter bekannt. 1848 war es dann schon so, dass die zweite Auflage von Jane Eyre erscheint, gefolgt von der dritten Auflage. Das heißt, dass man hier wirklich sagen kann, dass Charlotte wirklich gerade zu der Zeit den größten Erfolg mit ihrem Roman feierte. 1848 erschien ebenfalls im Juni dann Annes zweiter Roman, Die Hüterin von Whitefell Hall. Und dieser Roman ist auch der, mit dem auch sie ein gewisses Grad an Berühmtheit erreichen sollte, aber weiter ab hinter ihren Schwestern, aber in keinster Weise eigentlich gerechtfertigt, weil gerade die Thematik, die sie da beschreibt, nach wie vor unheimlich aktuell ist. Also ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen. Genau, aber da werde ich jetzt gleich zum Abschluss noch mal was sagen. Am 8.7.1848, sagt das Datum deswegen so bewusst, ist es nämlich so, dass Charlotte und Anne nach London reisen und beim Verlag Smith & Elder vorstellig werden und das Geheimnis gegenüber ihrem Verleger lüften. Es ist aber auch so, dass ich verschiedene Quellen gefunden habe, wo dann auch gesagt wird, dass sie alleine vorstellig geworden ist, weil ihre Schwestern da schon nicht mehr am Leben waren. Also wir befinden uns jetzt leider schon in der Zeit, wo alles, so bitter wie das klingt, sehr schnell ging, weil ja keine der drei Schwestern ist wirklich ein langes Leben vergönnt geblieben. Also sie sind alle sehr schnell und sehr schnell hintereinander gestorben. Mit den Geschwistern beginnt es damit, dass Branwell im September 1848 im Alter von 31 Jahren an Tuberkulose stirbt, aber außerdem auch geschwächt von dem Drogen- und Alkoholmissbrauch, der ihn halt sehr lange begleitet hat. Kurz darauf, im Dezember, stirbt Emily im Alter von 30 Jahren an Tuberkulose und im Mai 1849 stirbt Anne, 29-jährig, ebenfalls an Tuberkulose. Also ich weiß gar nicht, also ich habe wirklich lange überlegt, wie ich das beschreiben soll oder das ansprechen soll, weil das war wirklich, das war einfach eine Information, die wusste ich so auch noch nicht, dass das so schnell mit denen zu Ende ging und was die in dieser kurzen Zeit gerissen haben und was die geschafft haben, aus ihrem Pfarrhaus im, also muss man ja mal so sagen, im Nichts heraus Weltliteratur geschrieben haben. Ohne dass sie jemals sehr, also selbst auf Reisen waren. Es war dann so, Charlotte war ja die, die das Vermächtnis ihrer Geschwister dann noch gewahrt hat und dann selber auch noch an Romanen weiterschrieb, unter anderem Shirley, aber auch zum Beispiel Emma, den man ja heute auch noch kennt, der wurde später dann noch zu Ende geschrieben, weil den hat sie selber nicht mehr fertiggestellt. Da ist es dann auch so, dass die, also Charlotte sogar noch gereist ist, aber sie letzten Endes dann auch 1855 im Alter von 38 Jahren an Tuberkulose stirbt. Also das wird geschrieben, aber sie hatte auch eine verschleppte Erkältung und hat einfach auch die Schwangerschaft nicht gut überlebt. Also sie war schwanger und hat das einfach nicht überstanden. Das war einfach eine zu große Belastung für sie. Und damit ist es dann halt auch so, dass Patrick Bronte alle seine 6 Kinder überlebt hat. Plus den Tod auch seiner Frau verkraften muss. Und der Vater ist dann aber sogar noch auf die Elizabeth Gaskell zugegangen. Das ist die Biografin der Charlotte Bronte, die Charlotte auch selber noch kennengelernt hat und hat sie dann auch darum gebeten, eine Biografie über die berühmteste ihrer Töchter zu schreiben. Und so entstand dann 1857 The Life of Charlotte Bronte von Elizabeth Gaskell im Verlag Smith & Elder in London und auch ihr Buch Der Professor erscheint bei Smith & Elder im Juni 1857, was sie eigentlich schon viele Jahre davor geschrieben hat. Dass die Bronte-Schwestern nach wie vor top aktuell sind, erklärt sich auch dadurch, dass sich 1893 die Bronte Society gründet und das in einer Stadthalle von Bradford. Und am 4.8.1924 öffnet das Haworth Personage Museum im Pfarrhaus seine Tore, von dem wir ganz am Anfang auch gesprochen haben. Wie gesagt, zum Abschluss möchte ich jetzt noch mal ein bisschen konkreter auf die Werke eingehen, weil bei Sturmhöhe war es zum Beispiel so, dass das deswegen halt auch in diese scharfe Kritik gefallen ist, weil es bis heute scharfe Extrempositionen thematisiert. Was mir immer nicht so gefällt ist, weil das hatte ich selber auch so in meinem Kopf verortet, war, ich habe die Bronte-Schwestern halt immer so in diese Romantikecke gepackt. Auch, ne? Mhm. Und das ist für mich beim Recherchieren an keiner Stelle irgendwie wirklich rausgekommen. Also eigentlich ganz im Gegenteil. Und das wurde, da gebe ich auch einfach mal Hollywood so ein bisschen die Schuld, dass das halt diese romantische Verklärung dadurch bekommen hat. Also vor allem auch durch die Verfilmung, die es da am Anfang gab, wo denn ja, der Heathcliff so als stürmischer Liebhaber dargestellt wird, aber eigentlich, wenn man sich mit dem Roman auseinandersetzt, hat er extrem psychopathische Züge und es ist eigentlich eher eine dunkle Sozialstudie von der menschlichen Obsession, ne? Und das ist, glaube ich, das, was auch viele damals schon von den Kritikern extrem aufgeregt hat und was natürlich dann nochmal einen Zacken schärfer bewertet wurde, nachdem rauskam, dass es sich hier um eine Frau handelt, die das geschrieben hat. Da haben wir ja in der ersten Folge schon mal drüber geredet, dass die dann so ein bisschen hingestellt wurde, als wie es geistig nicht, ne? Ganz klar. Und bei Jane Eyre ist es halt so, dass, wie gesagt, Charlotte das Buch oder den Roman genutzt hat, um ihre eigene Biografie aufzuarbeiten. Ne? Da haben wir das vorhin mit Coven Grove gehabt, mit den traumatischen Zuständen, die da in dieser Internatsschule geherrscht haben, aber auch diese Gleichwertigkeit, die sich während des Romans zwischen dem Rochester und der Jane Eyre herstellt, weil er natürlich, er ist ja ein Adelsmann und sie ist nur eine Gouvernante und die sind natürlich vom Stand her ganz weit auseinander und er steht komplett über ihr. Aber umgekehrt ist es aber so, dass sie, was den Charakter angeht, weit über ihm steht und es in dem Buch eigentlich darum geht, dass die sich aneinander angleichen und ja, dann die Liebe natürlich auch zueinander erkennen, aber auch das, wie es halt ist, Verantwortung für das eigene Leben, aber auch für das eines anderen Menschen zu übernehmen. Und das ist eigentlich auch wieder dieser Grundtonus, der in Jane Eyre erzählt wird, also die sozialen Ungerechtigkeiten, die sozialen Unterschiede, die Klassenunterschiede, die Charaktereigenschaften, das Verhalten, was damit einhergeht. Also es ist immer wie so eine, also das haben alle drei Bücher so, dieser Hauptwerke der Autorinnen zusammen, das sind für mich alles eher so eine Art Sozialstudien und nicht irgendwie so Frau-Liebt-Mann-Literatur, wie es ja oft so dargestellt wird. Ja.
Ja. Also absolut, gebe ich dir total recht. Da kann man dann eben in Hollywood was draus machen, was man sich dann zum Schmachten im Kino anguckt. Aber ich finde auch, die Bücher, die geben weit, weit mehr her. Also weil du gerade sagst, auch Jane Eyre, das ist ja wirklich eine Figur. Das ist eine Frau mit Prinzipien, mit sehr starken moralischen Prinzipien, die sie auch nicht über Bord wirft, bei denen sie bleibt, die sich's nicht bequem macht. Eine starke Frauenpersönlichkeit mit Prinzipien, auf jeden Fall, das ist sie. Und da geht's eben, wie du sagst, nicht nur um eine Liebelei und am Ende finden sie sich oder finden sie sich nicht und dann gibt's Hindernisse und alles ist gut. Da steckt viel mehr drin, auf jeden Fall.
Genau, und deswegen ist es mir auch wichtig, hier auch das Werk von der Anne Bronte, die mal gerne so hinten runterfällt, ne? Weil du hast es ja auch vorhin gesagt, dass sie das gar nicht so bewusst war, dass sie auch geschrieben hat. Und ihr Roman, Die Herrin von Whitwell Hall, wird als eines der ersten feministischen Werke auch verstanden, weil es halt, wie gesagt, darum geht, dass sich eine Frau von ihrem Mann emanzipiert und sich halt unter falschen Namen an einem fremden Ort niederlässt und da ihr eigenes Leben aufbaut. Und das ist vor allem so zu sehen, weil bis zur Verabschiedung des Married Women's Property Act im Jahr 1870 verheirateten Frauen gesetzlich verboten war, Eigentum zu besitzen, die Scheidung einzureichen oder auch das Sorgerecht für ihre Kinder zu erhalten. Und wenn man das mal sich vor diesem Hintergrund zu Gemüte führt, ist das eine ganz andere Geschichte. Und da spielt dann halt diese Beziehung zwischen Frau und Mann, diese Leidenschaft zwischen Frau und Mann natürlich auch eine Rolle, aber nicht die ausschlaggebende. Und das ist mir am Ende unserer heutigen Folge eigentlich nochmal wichtig zu sagen, dass wenn ihr euch mit den Bronte-Schwestern auseinandersetzt, das wirklich vor dem Hintergrund liest. Aber ich denke, das wird einfach auch so passieren, wenn man wirklich sich mit den Romanen auseinandersetzt und nicht die Filme guckt. Also macht das gerne danach. Oder wenn ihr das schon getan habt, dann ist das natürlich auch absolut in Ordnung. Und wir haben ja am Anfang auch die Filme über die Bronte-Schwestern so als Schmanker, so zum Einstieg empfohlen, aber ich würde davon abraten, also die Filme dafür zu nehmen, um sich da wirklich ein Bild über das Leben dieser Zeit und auch die Schwestern zu machen, weil das gibt's einfach nicht wieder. Also habe ich bis jetzt noch keine Verfilmung in der Form gefunden, die das so rüberbringt. Ich habe aber auch nicht alle 28 Jane Eyre-Filme.
Nee, da stimme ich dir aber zu. Also ich hätte jetzt mit deinem Impuls mich wahrscheinlich nicht so wirklich damit beschäftigt noch in meinem Leben, weil es irgendwie andere Sachen gibt, die mich dann doch mehr interessieren an Autorinnen. Aber das war auf jeden Fall auch mal spannend für mich. Und ja, vor allen Dingen auch Charlotte ist mir irgendwie dann doch am präsentesten geblieben. Gut, vielleicht weil sie am längsten gelebt hat und auch irgendwie so die Schwester ist, die einfach mit Jane Eyre so den Nerv der Zeit noch am besten getroffen hat und auch heute noch mit, ja, vielleicht am bekanntesten ist oder jetzt auch heute noch Bestand hat, zumindest mit dem Buch. Aber schön fand ich auch, dass sie, da bin ich immer wieder drauf gestoßen, so das Zugpferd der Schwestern war, was eben um die Veröffentlichung auch angeht, um das Schreiben, genau, und den Wunsch zu veröffentlichen. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz toll zu sehen. Und dass das Thema Bildung bei ihr einfach von Anfang an ganz wichtig war. Nicht nur die geschwisterliche Bildung, sie hat ihre Geschwister auch mit unterrichtet, sondern auch später selber als Lehrerin zu arbeiten und natürlich die eigene Bildung auch, was ja bei Frauen jetzt auch nicht vordergründig das Thema Nummer eins im 19. Jahrhundert war. Also das fand ich tatsächlich auch ganz spannend und schön zu lesen. Und zum Thema Pseudonym ist mir auch noch was aufgefallen. Sie heiratet ja am Ende noch den Hilfspfarrer, jetzt hätte ich fast Hilfs-Sheriff gesagt, ihres Vaters. Und ich glaube, der hieß Bell.
Das wird ja, so, das habe ich mich auch gefragt, ja, ob es da irgendwie... Aber der Vater hatte ja vorher noch einen anderen Hilfspfarrer, okay, der ja auch sehr jung gestorben ist. Und der Arthur kam erst danach.
Weil ich habe gedacht, vielleicht kannten sie den dann schon von früher, ja, aus der Zeit noch oder so.
Habe ich auch
das
erst
ist
geguckt,
mir dann so ein bisschen aufgeploppt im Kopf, der Name.
Ja,
dann
ich glaube, okay, tatsächlich, also wenn das nicht so ist, schreibt uns das gerne. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Zufall ist, weil ich glaube, der kam erst, wo das alles schon durch war mit den Veröffentlichungen. Und es war ja auch so, die haben sich das ja natürlich von den Verlagen auch nach Hause schicken lassen unter dem Pseudonym Bell. Und dann war es ja so, dass der Postbote ja auch mal gefragt hat, wer ist denn hier dieser Bell? Und dann war der Vater dran und hat dann gesagt, ja, hier wohnt kein Bell.
Ach,
hier
schön.
Wohnt kein Bell und hier gibt's auch keinen Bell. So,
ja,
und das
ja
hat, da war das große Glück, dass Charlotte das halt mitgekriegt hat und das entsprechend dann gesteuert hat und dann die Adresse so ein bisschen abgeändert hat, dass es dann zu ihr auch ging. Also ich glaube, sie hat dann Bronte einfach noch mit draufgeschrieben oder so. Genau, und es war halt so, dass es vorher noch einen anderen Hilfspfarrer gab und da wurde ja nachgesagt oder die Vermutung angestellt, dass es da vielleicht eine Art Liebelei zu der Anne Bronte gab, weil da gibt es ein Gedicht von der Anne Bronte, die sie für diesen Hilfspfarrer geschrieben hat und da ist es aber auch so, dass der halt auch schon sehr jung krankheitsbedingt verstorben ist und ja, es gibt also...
Das 19. Jahrhundert, ich sag's dir.
Das 19. Jahrhundert, genau, es ist sehr dunkel auch gewesen. Und ich bin, also wirklich, mir kam da schon der Gedanke hoch, dass ich werde mich jetzt als nächstes wirklich mit einer Autorin beschäftigen, die noch lebt. Also es war mir jetzt echt ein bisschen viel immer mit. Also wir hatten ja jetzt wirklich immer sehr dramatische Schicksale am Ende. Und ja, ich glaube, für mein Gemüt muss ich jetzt mal ein bisschen auf eine zu sprechen kommen. Als nächstes, glaube ich, die einfach noch da ist. Ich glaube, das muss ich mal zur Abwechslung machen. Ich glaube, das ist okay.
Ja, ich glaube auch, das tut dir vielleicht dann mal wieder ganz gut.
Ja, war ja bei dir bis jetzt auch so. Wir sind ja leider alle schon nicht mehr da, die wir hatten. Aber die waren ja auch alle jetzt zu einer Zeit, wo es jetzt so nicht mehr möglich war, außer Nora Ephron. Aber ja.
Ja, das ist richtig.
Bei Lilly Grün war es ja am Ende auch sehr dramatisch.
Ah, ja, das ist richtig. Aber da haben wir jetzt schon einen sehr guten Übergang geschaffen zu unserem Teaser-Zitat für die nächste Folge. Jetzt wir machen nämlich tatsächlich wirklich einen Zeitsprung und werden uns mit einer Autorin beschäftigen, die etwas mitbringt, was noch keine andere Autorin mitgebracht hat, ohne dafür was tun zu müssen. Jedenfalls machen wir einen Zeitsprung in eine Zeit, in der Typhus und andere schlimme Krankheiten keine Rolle mehr spielen. Beziehungsweise in eine Zeit, in der es Impfungen gibt. Und das Zitat der Autorin lautet: Im wachen Zustand bin ich eine Frau, aber in meinen Träumen bin ich manchmal ein Mann.
Aha.
So, das lässt jetzt ein bisschen Raum. Ich kann ja schon mal so viel auch verraten. Wir werden uns dann auch mit dem Genre literarischer Essay ein bisschen beschäftigen.
Mhm.
Und genau, wie gesagt, Typhus spielt dann erstmal keine Rolle mehr.
Das hatte ich jetzt gecatcht, ne?
Ich finde das immer so schrecklich mit diesen Krankheiten und wie die dann alle wirklich der Reihe nach wegsterben. Und wie du dann schon sagst, der Vater bleibt dann übrig und alle Kinder sind tot und es ist so furchtbar und es ist so schlimm und tragisch und ja,
Also aber umso wichtiger ist, dass man drüber spricht, finde ich. Also es muss halt dann auch sein. Also einmal mehr, aber ich glaube, es ist jetzt auch okay, wenn wir einfach wir haben ja noch so viele Folgen vor uns. Und ich glaube, es tut dem auch ganz gut, wenn wir das halt so ein bisschen variieren.
Also, auf jeden Fall. Unsere Sprünge finde ich gut und es ist ja auch wirklich total wichtig, mal einen Schritt zurück in ein anderes Jahrhundert zu gehen. Genau, und dann wieder nach vorne zu blicken und dann mal wieder zurück. Das macht es ja irgendwie gerade aus. Und natürlich ist es ja immer so, dass man einfach einen besseren Zugang zu den Büchern bekommt, wenn man sich die Zeit und die Hintergründe einfach mal anschaut. Dann kommt man ja gar nicht drum rum.
Genau so ist es. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich auch wieder ganz herzlich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken. Wir haben wieder Feedback erhalten. Wir haben tolle Gespräche geführt.
Ich habe mich auch gefreut, dass die Community auf Instagram und Facebook fleißig wächst bei uns und mitgeraten wurde im Bilderrätsel. Lilly Grün wurde tatsächlich auch erraten. Da habe ich mich sehr gefreut, dass jemand beim Bilderrätsel mitgemacht hat. Und ja, schreibt uns da auch weiterhin. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und der Aviva Verlag hat sich auch noch bedankt für unsere Podcast-Folge zu Lilly Grün. Das hat mich auch sehr gefreut auf Instagram. hat sich bedankt für die Glückwünsche zum Verlagsjubiläum. Und das ist natürlich schön, wenn wir merken, wir machen das nicht nur für uns, sondern auch für euch. Da freuen wir uns, wenn da Rückmeldung kommt.
Genau, also fleißig weiterhören. Wir haben Spaß. Wenn ihr Spaß habt, haben wir auch Spaß. Und nee, wir haben eigentlich sowieso Spaß, oder?
Jawohl.
Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und hören uns bald wieder bei Autorinnen im Porträt. Bis dann.
Tschüss, bis bald.